NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Matthias Heller. Comics galten lange Zeit nicht nur in den deutschen Kinderzimmern als Schmuddelkram. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Mittlerweile erobert die japanische Variante der Manga den Buchmarkt. Etwa jedes zehnte Buch, das aus dem Bereich Belletristik über den Ladentisch geht, ist inzwischen ein Manga. Einer, der diese Entwicklung nicht nur verfolgt, sondern auch entscheidend begleitet und mitbestimmt hat, ist Joachim Kaps. Er ist Geschäftsführer des Manga-Verlages Ultraverse in Hamburg. Herzlich willkommen, Joachim Kaps.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, in einem ungewohnten Medium, so ganz ohne Bilder.
Herr Kaps, wer sich in den vergangenen Jahren nicht so viel mit Comics im Allgemeinen und Mangas im Speziellen beschäftigt hat, was hat der oder die in seinem Leben verpasst?
Ich bin natürlich generell der Meinung, dass eine Woche ohne Comic oder Manga eine vergeudete Woche ist. Also ich glaube, ein bisschen was an Bildergeschichten sollte man immer zwischendurch sich zuführen. Gerade in den letzten Jahren, glaube ich, wenn man es nicht im Blick hatte, hat man verpasst, dass beide Formen ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft, wo immer die denn ist, wir suchen ja gerade alle nach ihr, angekommen sind. Was ein bisschen die Folge von Corona und vielen anderen Phänomenen war, wo die Menschen ein bisschen mehr Zeit zu Hause zugebracht haben und sehr viele festgestellt haben, dass das Spaß machen kann, sich mit Bildergeschichten jedweder Form auseinanderzusetzen.
Was hat Sie denn dazu geführt, Manga für sich zu entdecken? Sie kommen ja aus der bildnerischen Ecke. Was war für Sie der Grund, sich für Manga zu entscheiden mit dem Herzen?
Vermutlich einfach ein unglücklicher Zufall. Ich war immer von dem Medium Comic begeistert. Das heißt, ich habe mich wirklich sehr früh, auch schon in der Schulzeit und während des Studiums, immer mit dem Medium auseinandergesetzt, auch aktiv schreibend, sehr viel darüber nachgedacht und berichtet und gelesen und analysiert. Und das ging so etwa, bis ich in der Mitte meiner Lebenskarriere ankam. Also so mit 30 gab es diesen Einschnitt, dass ich seinerzeit die Chance hatte, beim Carlsen Verlag hier in Hamburg eine Stelle anzunehmen, wie ich ursprünglich dachte, als einfacher Redakteur, der jetzt Comics bearbeiten darf. Und als ich in Hagen seinerzeit meine Tasche packte, dachte ich noch, so, jetzt mache ich Tim und Struppi und Schlümpfe und all die Helden meiner Jugend, weil Carlsen dafür bekannt war, da sehr viel zu machen. Dann war aber das erste Projekt, mit dem ich mich beschäftigen sollte, die Serie Dragon Ball. Und zu der Zeit, glaube ich, war ich gar kein intimer Kenner von Manga. Ich hatte durch die Beschäftigung mit dem Medium natürlich viel darüber gelesen, aber ich hatte wenige Manga direkt gelesen. Es gab so einige Vorläufer wie Akira oder Barfuß durch Hiroshima, die man halt kannte, wenn man das Medium kannte. Aber ich kannte tatsächlich Manga in seiner Breite zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Und für mich war die Begegnung aus zwei Gründen dann sehr wichtig, mit dieser Serie und mit allem, was sie nach sich zog. Das eine, dass sie mich gelehrt hat, demütig zu sein in meinem scheinbaren Wissen über Dinge. Ich habe sogar über Comics promoviert seinerzeit in Kulturwissenschaften und fühlte mich sehr gefestigt.
Mit einem wunderschönen Titel, den man auch erwähnen sollte, Erwachsenen-Comics in der BRD von 1945 bis 1990.
Ja, das war damals schon fast ein bisschen kühn, weil sowas machte man normalerweise an dem Institut in Marburg nicht. Aber ich hatte den Vorteil, dass es einen Professor gab. Es gab einen Medienschwerpunkt innerhalb der Kulturwissenschaften. Kurzum, ich dachte, ich weiß, was man so wissen muss zu diesem Thema. Und dann war bei Manga, wie wir alle feststellen mussten, ja plötzlich alles ganz anders. Also man sagte vorher, Comics müssen farbig mittlerweile sein, dürfen nicht schwarz-weiß sein. Man hatte Vorstellungen darüber, wie der Markt funktioniert, dass das Album sich eigentlich durchgesetzt hatte, so Asterix und Tim und Struppi das Format definierten und Taschenbücher eigentlich als komplettes Unding, außer lustige Taschenbücher im Kiosk galten. Davon, dass man eigentlich die Kinder und Jugendlichen als Leser für verloren glaubte, als ich in Hamburg ankam, jetzt mal gar nicht zu reden. Der Comic hatte ja dann eine gewisse Wandlung. Die Menschen, die damals diese frühe Szene bestimmt haben, haben sich so ein bisschen trotzig in die Kunstecke zurückgezogen, so aus der Reihe, wenn uns sonst schon keiner glaubt, dass das hochwertige Literatur ist, dann erklären wir jetzt alles selbst zur neunten Kunst. Und man war da sehr museal unterwegs und hat sich immer stärker einem wachsenden Publikum orientiert, was aber ehrlich gesagt damals auch gar nicht so sehr in Hülle und Fülle da war. Weshalb die Comics ja seinerzeit auch so ein bisschen als krisenhaft gefährdet galten. Also es gab so eine große Welle, wo das Album den Buchhandel eroberte und wo Leute sich die Helden ihrer Jugend quasi in neuer Verpackung zurückgeholt haben. Alles, was man früher am Kiosk gelesen hatte. Aber je mehr man versuchte, diese Kunstfähigkeit unter Beweis zu stellen, umso stärker gingen die Verkaufszahlen zurück. Und als ich bei Carlsen ankam, war tatsächlich im Haus eher Krisenstimmung angesagt, was das Thema anging. Und da genau kamen dann die Manga rein. Und da kommen wir zu diesem zweiten Faktor, dass Manga uns in den folgenden Jahren geholfen haben, wieder aufs Neue zu zeigen, dass Comic ein ausgesprochen lebendiges und wehrhaftes Medium sein können. Und das ging nur über Manga, weil Manga eben an die jungen Leute rankam, was Mouse Pilami und Co. zu der Zeit nicht mehr schafften.
Jetzt schauen wir mal genau in die Szene, weil in diesen letzten Jahrzehnten hat sich ja einiges getan im Manga-Bereich. Da gehören ja eben nicht nur die Bücher und die Serien dazu, die ja dazu animieren, also die Anime-Serien im Fernsehen beziehungsweise auf den Streaming-Plattformen heutzutage. Es gibt aber auch natürlich sogenannte Conventions, also so eine Art Festivals für das Medium Manga mit all seinen Facetten, die drumherum sind, ob es der Food-Bereich ist, also Essen oder halt eben Merchandise oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die Community, die oft sehr wach, also meistens sehr wach und aber auch sehr kritisch ist. Wie wichtig sind denn diese Portionen dieses Manga-Kosmos?
Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum ich vorhin sagte, dass ich es so spannend finde, für junge Zielgruppen zu arbeiten. Und bei Manga ist das alles nochmal potenziert. Man muss dazu vielleicht ein bisschen historisch ausholen, wie das gekommen ist. Diese Community, diese allererste Leser-Community, die begeisterungsfähig für die frühen Manga-Publikationen war, für die konnten die Verlage ja im Rest der Welt gar nichts, sondern die Nerds, wie man das heute nennt, also Menschen, die sich sehr, sehr intensiv mit bestimmten Formen der Kultur oder Unterhaltungsindustrie, was auch immer, auseinandersetzen, hatten über das Internet plötzlich ein Forum bekommen, sich weltweit zu vernetzen und nicht mehr so einsam zu sein, wie sie es vorher in ihren jeweiligen Lebenswirklichkeiten waren. Aber dieses Vernetzen und diese frühen Conventions, die entstanden sind, war relativ schnell dann ein spannendes Tummelfeld für alle, die anfingen, sich dafür zu interessieren, weil da konnte man hingehen oder konnte man erste Dinge erfahren oder konnte man Sachen sehen, die es woanders nicht zu sehen gab. Und das hat sich gegenseitig alles ein bisschen so hochgespielt, weil dann auch die Neugier auf die japanische Kultur dazu kam. Das zunächst überraschende Phänomen, dass man mit Cosplay den Karneval ganzjahresfähig machte für Deutschland in anderen Formen, also ohne die Bütt, aber mit vielen, vielen bezaubernden Kostümen. Also dass viele Elemente, die eigentlich urjapanisch waren, relativ schnell in kleinen Blasen sich entwickelten. Und diese Leute haben sich dann immer mehr miteinander verkettet. Wir haben mittlerweile heute, nach all den Jahren Festivals, zum Beispiel die Yokomi in Düsseldorf, wo an einem Wochenende über 150.000 Menschen sich versammeln für 3 Tage und ausschließlich der japanischen Popkultur und bestimmten Aspekten anderer japanischen Kultur, Essen etc. huldigen. Das wäre für uns damals, ehrlich gesagt, in den Anfängen komplett unvorstellbar gewesen.
Also kann man sagen, dass die Conventions und die Community im Grunde genommen organische Teile eines großen Manga-Körpers sind, also wie Herz und Niere und überhaupt, also das eine ohne das andere gar nicht denkbar wäre.
Das Bild habe ich so noch nicht verwandt, aber ich werde es sofort übernehmen, denn ich glaube, es trifft es ganz gut. Manga ist generell ein Phänomen, was nur aus dem einzelnen Buch heraus überhaupt nicht zu verstehen ist, auch in Japan nicht. Manga ist immer Teil eines Ganzen, wenn man das jetzt böse formulieren will, einer besonders geschickt gebauten Vermarktungsindustrie, also diese Schnittstellen zwischen Manga und Animation und Merchandise, sind in keinem Comicmarkt der Welt so perfektioniert entwickelt worden wie in Japan. Was, glaube ich, auch einer der vielen Gründe ist, warum vor 30 Jahren plötzlich das alles so umkippte und man das Gefühl hatte, Manga erobert jetzt alle Comic-Welten und die armen Recken meiner Jugend können gar nichts mehr dagegen tun. Mhm. Das stimmt so auch nicht, aber manche haben das so empfunden, weil zur gleichen Zeit nahezu überall auf der Welt das passiert ist, was in Deutschland passiert ist, dass die verkauften Comics im Buchhandel sehr schnell, sehr stark von Manga dominiert waren, als das Ganze seinen Anfang nahm.
Wir haben es ja anfangs erwähnt, dass die Verkaufszahlen immens sind. Jedes zehnte Buch ist ein Manga-Comic, was aus dem Bereich Belletristik über die Ladentische geht. Und das heißt aber auch, dass einige Menschen mit Manga und Comic nicht so viel am Hut haben. Aber jetzt bezogen auf die Mangas, können Sie die Vorurteile, die da lauten könnten, wie zum Beispiel große Kulleraugen, ein sehr reduziertes Frauenbild, kurze Röcke, können Sie diesen Vorurteilen etwas abgewinnen? Das nachvollziehbar zu sagen, nee, ich möchte mich mit Manga irgendwie nicht so auseinandersetzen?
Ich kann in fast keinem Feld der Kultur, unabhängig ob Manga oder andere, Vorurteilen besonders viel abgewinnen. Ich kann ehrlich gesagt auch im wirklichen Leben Vorurteilen nicht viel abgewinnen. Was drückt ein Vorurteil aus? In der Regel, dass jemand sich mit etwas nicht auseinandergesetzt hat und wenig davon versteht. Und ich könnte jetzt zu jedem einzelnen Punkt was sagen. Ich reiß gleich nochmal vielleicht einzelne an. Trotzdem aber der Meinung ist, darüber ein Urteil abzugeben. Und so wie ich mich im Moment sehr schwer tun würde, alberne Vorurteile über moderne Kunst, wie das kann meine Oma doch auch, oder Ähnliches zu rezitieren, nur weil ich mich da nicht auskenne, ist es beim Manga halt ein bisschen ähnlich. Also mit den Kulleraugen. Ja, es gibt einige erfolgreiche Serien, die bestimmte visuelle Stereotype bedienen. Aber das ist ein so kleiner Ausschnitt von Manga. Das sind ein paar der erfolgreichsten Serien, deswegen denken immer alle Manga sehen alle gleich aus. Es gibt nichts, was es nicht in Manga gibt und das gilt inhaltlich wie ästhetisch. Also kurzum, nicht alle Manga haben coole Augen. Bei den Frauenbildern finde ich das immer so spannend, weil ich in allen Bereichen der Kultur und in allen Bereichen der Medien viele Frauenbilder finde, die ich hochproblematisch finde. Darüber können wir dann gerne nochmal eine separate Sendung machen. Oder wenn ich auf Social Media unterwegs bin, Frauenbildern begegne, die geradezu absurd überhöht mittlerweile sind, also zumindest was ihre ganze visuelle Ausrichtung angeht. Darüber höre ich Leute viel seltener reden als über Frauen im Manga. Also was ich damit einfach sagen will, ja, diese Welt hat ein Problem mit Gleichberechtigung, da bin ich vorne dabei. Ich hatte sogar mal ein paar Jahre ein Emma-Abo während meines Studiums. Also ich bin mir da keiner persönlichen Schuld bewusst. Aber wir werden es nicht damit lösen, dass wir bei einzelnen Phänomenen irgendwie jetzt rangehen und sagen, oh, das gefällt mir nicht oder jenes gefällt mir nicht. Natürlich gibt es Manga mit Frauenbildern, die nicht meinem Frauenbild entsprechen. Es gibt aber auch sehr viele Hollywood-Spielfilme mit Frauenbildern, die nicht meinem Frauenbild entsprechen. Sehr viel Musik, in denen Frauenbilder auftauchen, die nicht meinem entsprechen. Und populäre Kultur muss, egal in welcher Form oder Kultur generell, meiner Meinung nach nicht die Probleme der Gesellschaft lösen, sondern in meinem Kopf kommentiert sie das eher. Also ich glaube immer, dass Kultur eine Art Spiegel der Realität ist. Oder wie ich das in meiner Abschlussarbeit damals mal genannt habe, ein Spiel mit der Realität. Das heißt, Kultur reagiert auf Welt und setzt sich damit auseinander und gibt mir Möglichkeiten, Dinge in einem neuen Licht zu sehen, im weitesten Sinne. Mhm. Also das Problem ist eigentlich eher die Welt und gar nicht so sehr der Manga. Das wäre zumindest meine Antwort auf all diese Dinge. Mhm. Und es muss niemand Manga toll finden. Es muss sowieso niemand irgendetwas toll finden, außer vielleicht Weltfrieden. Und selbst da stellen wir ja fest, dass es Leute gibt, die das nicht toll finden und sich dagegen stellen.
Ja, zumal ja auch diese Vorurteile meistens nur von den Erwachsenen, also älteren Generationen meistens kommt. Die Jüngeren, 14 bis 40 ungefähr, sind ja große, mit großer Begeisterung und mit großer Offenheit diesem neuen Medium gegenüber. Wo sehen Sie denn die Chancen dieser Begeisterung für dieses Medium? Oder für die Gesellschaft vielleicht auch?
Ich sehe da wirklich eine Menge positiver Dinge. Jetzt will ich umgekehrt nicht den Fehler machen, das zu überhöhen. Yeah. Aber wir sprachen zum Beispiel eben von Conventions. Ich staune immer wieder aufs Neue, was für eine friedfertige, tolerante, rücksichtsvolle Szene Manga- und Anime-Fans sind. das finde ich schon mal ganz spannend. Also wenn wir vom Lernen reden und wenn ich das gar nicht überhöhen will, sondern wenn ich mich erstmal wundern darf darüber, dass eine so junge Zielgruppe offensichtlich so viel besser erzogen ist, als viele Menschen, die mir in meinem Alltag begegnen, dann scheint das Manga-Lesen ja zumindest schon mal nicht so ganz schlimm zu sein.
Also könnte man da auch rausschlussfolgern, diese Welt braucht ein bisschen mehr Manga.
Wie gesagt, ich will es nicht überhöhen, aber Fakt ist, dass einer der vielen Gründe, und das mag jetzt die, die sich damit nicht auseinandersetzen, überraschen, aber einer der vielen Gründe, warum Jugendliche so fasziniert, nicht nur von der visuellen Ästhetik und einem bestimmten Reiz wirklich dieser Manga, dieser grafischen Elemente von Manga sind, ist, dass in fast allen erfolgreichen Serien Werte, menschliche Werte, Werte, was bedeutet Freundschaft, was ist das Ziel im Leben, wie erreiche ich meine Ziele im Leben, wirklich elementare Motive, wie immer eigentlich bei guter Jugendliteratur sind. Und man natürlich vor dem Hintergrund dieser Folie, wie bei jedem Theaterbesuch, für sich etwas mitnehmen kann, vorausgesetzt, man ist in einem Lebensabschnitt, in dem das, was da gerade diskutiert wird, für einen relevant ist. Um es umzudrehen, viele andere Teile des Kulturbetriebs sind eben sehr stark für Erwachsene gemacht. Also wenn ihr lassen jetzt mal so Formen von Kindertheater oder ulkiger Kindermusik mit Rolf Zukowski, da gibt es natürlich auch andere, Entschuldigung, ich will jetzt keinem wehtun, beiseite, aber sehr, sehr weite Teile des Kulturbetriebs haben Kinder und Jugendliche überhaupt nicht im Blick im Theaterbereich, in bestimmten Formen, gerade staatlich geförderter Kultur, sind wir sehr erwachsen unterwegs. Und bei Manga ist es nun eben so, dass viele der Helden und Figuren in den sehr populären Serien nun mal Jugendliche sind. Ganz oft, was ich übrigens interessant finde, Jugendliche, die sich in einer Welt von Erwachsenen zurechtfinden müssen und so gesehen gar nicht so weit weg sind von dem, was ich selbst mal als 13-jähriger Junge in Hessen kurz vorm Wald in einem Dorf zu erleben hatte. Ich glaube, ich hätte damals alles dafür gegeben, Dragon Ball lesen zu können, weil das, womit diese Figuren kämpfen und woran sie sich weiterentwickeln, das ist, was alle Jugendlichen zu tun haben. Und das war tatsächlich eine inhaltliche Komponente, die in der Diskussion über diesen Popularität meiner Ansicht nach viel zu sehr unterschätzt ist, weil alle reden dann von Kulleraugen, von diesem und jenem und von Schwarz-Weiß und rechts nach links lesen. Das ist alles gut und schön. Aber dieser Punkt, die Erfahrungswelt Jugendlicher nachzuempfinden und dafür Geschichten anzubieten, war tatsächlich im westlichen Comic fast nie vorhanden. Und das ist ein wirklicher wesentlicher inhaltlicher Unterschied bei diesen ganzen Serien, die vor 30 Jahren in dieser ersten Welle nach oben kamen, dass das alles viel dichter dran war und dass das eigentlich dann gar nicht überraschend ist, dass junge Leser sich da viel eher identifizieren konnten als mit Rennfahrern und Superhelden und was da noch so alles unterwegs war vorher.
Und der Manga ja im Grunde genommen ja auch eine viel größere Diversität im Portfolio mittlerweile offenbart. Die Entwicklung des Manga in Deutschland nimmt immer weitere Formen an. Jetzt hat Ende Juni der Börsenverein des deutschen Buchhandels die Gründung einer neuen Interessengemeinschaft Comic & Co. bekannt gegeben, an der auch Sie mitgewirkt haben, beteiligt waren. Warum ist diese Interessengemeinschaft so notwendig?
Ich glaube, ich bin jetzt sehr lange, also ich bin fast mein gesamtes Leben mit Comics unterwegs, habe halt von, als ich 10 war bis 30, wie ich beschrieben habe, mich mehr um die Comics gekümmert, mich in den letzten 30 Jahren vielleicht mehr um die Manga gekümmert, ohne Comic aus dem Auge zu verlieren, nur ohne aktiv vielleicht dabei in dem Fall noch so stark eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, es wird langsam langsam Zeit, oder es ist an der Zeit, dass diese Branche sich innerhalb des deutschen Buchmarktes eine Stimme gibt, weil das hat sie vor lauter Wegarbeiten dieses Schmuddel-Images völlig vergessen. Also man hat in den Blasen der Comic-Salons, der Comic-Ausstellungen, mittlerweile, es gibt ja auch Museen, die sich mit Comic auseinanderzusetzen. Oberhausen ist ein schönes Beispiel, wo es immer wieder interessante Ausstellungen gibt. Es gibt das Wilhelm-Busch-Museum. Das ist alles schön, aber das sind so kleine Inseln. Innerhalb der Buchbranche hat haben die Comicmacher in Deutschland schlicht vergessen, sich eine Stimme zu verschaffen, also Gehör zu verschaffen. Und mir ist das besonders stark aufgefallen, als während der Corona-Zeit der Börsenverein darüber berichtete, dass der Buchmarkt sich ja so wacker schlägt und dass die Belletristik noch immer wachsen kann, ohne dass irgendjemand erklärte, warum die Belletristik denn wuchs. Und das war halt vor allem durch den Boom von Comic und Manga in dieser Zeit so. Und es gibt, so wie es da offensichtlich war, dass man das mal hätte erwähnen sollen, damit man das überhaupt wahrnehmen und einordnen kann, ist es wirklich an vielen, vielen anderen Stellen so, dass wir, ich sag jetzt mal wir, Comic- und Manga-Menschen, in diesen kleinen Teilwelten irgendwie uns Gehör verschafft haben und da auch, wie gesagt, es geht uns ja gut. Also wir finden ja wirtschaftlich, kommen wir alle ganz gut mittlerweile voran. Dass ich aber glaube, dass wir ein so wichtiger Teil des Buchmarktes geworden sind, dass es Zeit wird, auch da Stimme zu erheben, zu zeigen, dass man stolz auf das ist, was diese Branche mittlerweile geschaffen hat und die Branche und ihre sehr, sehr unterschiedlichen Interessen besser zu vernetzen. Comic ist in seiner Gesamtheit ungefähr so divers wie die Welt. Wir haben ganz, ganz kleine, sehr engagierte Verlage, Ein-Mann-Verlage, die immer nahe am Existenzminimum großartige künstlerische Werke verlegen, bis hoch zu irgendwelchen Konzerngiganten, in denen alle Spielformen von Comic auf maximal kapitalisierbare Weise versucht werden, kommerziell zu nutzen. All die eint aber auf eine Art trotzdem, dass sie ja irgendwie diese Idee der Bildergeschichte in ihren verschiedenen Spielarten voranbringen wollen. Und wir wollen in dieser IG Comic zum einen A schauen, ob es uns möglich wird, eine gemeinsame Stimme zu finden und B dann auch mit dieser Stimme nach draußen zu gehen, weil halt immer noch sehr, sehr viel aufzuholen ist. Ich bin ganz am Start mit zwei meiner Wegbegleiter in den letzten 30 Jahren ganz bewusst mit so einem Appell an den Börsenverein des Deutschen Buchhandels herangetreten. Die anderen waren Dirk Rehm, der in Berlin mit dem Reproduktverlag ein Glanzbeispiel für großartiges Verlegertum ist, das ich immer sehr geschätzt habe, sehr unkommerziell oft, aber mit kommerziellen Erfolgen dann trotzdem, weil auch natürlich da immer mal was passieren kann, womit keiner rechnet. Und Dirk Schulz, der den Splitterverlag in Bielefeld betreibt, der sehr stark die moderne Version des traditionellen franco-belgischen Comics irgendwie sich auf die Fahne geschrieben hat und ich dann eben als Manga-Onkel. Und wir haben diesen Brief zusammen geschrieben, in dieser Dreierbesetzung und von vornherein zu zeigen, es geht um alle. Es geht hier um Graphic Novel, es geht um Comic und es geht um Manga. Und wir sind der Überzeugung, dass die nächste Generation so schlau sein sollte, sich besser zu vernetzen, um vielleicht auch mal an die ganzen Etats ranzukommen, die im Moment in Opernhäuser, Theater, Filmförderung und all das fließen. Weil wir können mit Comic, glaube ich, zu dieser Kultur in unseren Breiten etwas beitragen. In vielen anderen Ländern gibt es bereits eine viel stärkere Wahrnehmung, auch zum Beispiel von Comicproduktion durch die Politik. Stichworte sind da Japan, Korea, Frankreich. Überall gibt es eine Förderung der lokalen Produktion. Nun geht es nicht nur um Förderung, sondern nun geht es ja im Kampf um Förderung oft auch darum, einfach mal ein Bewusstsein für die Herausforderungen einer solchen Branche irgendwie artikulierbar zu machen. Und ich bin ganz guter Dinge, dass mit dieser IG Comic da ein bisschen was gelingen kann.
Schauen wir doch mal in die Glaskugel. Wo wird in 10 Jahren das Genre Manga stehen? Was wird anders sein?
Ich hätte Wünsche. Wir sind nach 30 Jahren... Also wenn ich jetzt meinen Weg, wo ich das begleiten durfte, zurückbringe, wir haben aus etwas, was alle für ein kurzfristiges Auflodern einer Kuriosität aus Asien hielten, einen der stabilsten Teile des deutschen Buchmarktes gebaut. Ich sage das jetzt mal so selbstbewusst so. Also dieser Teil der Hausaufgabe scheint mir erfüllt und mit dem neuen Level, den wir jetzt seit 2-3 Jahren haben, auch eine sehr, sehr starke Absicherung, dass das nicht verschwinden wird. Also wer da noch drauf hofft, am Anfang des Manga-Booms hatten wir immer so Leute, die gesagt haben, wann ist es denn vorbei? Dann habe ich damals schon immer gesagt, ich fürchte, das ist nicht vorbei, das wird nicht mehr verschwinden. Da muss man jetzt irgendwie sich mit arrangieren, auch wenn man es nicht mag. Also diesen Teil haben wir erreicht. Was für mich ein wichtiger nächster Schritt ist, ist, dass wir in dem Verständnis, dass man Manga genau wie Hip-Hop und andere Formen ursprünglich nicht deutscher Kultur auch in Deutschland produzieren kann. Die Fanta 4, schöne Grüße an der Stelle, in dem Musikbereich haben ja bewiesen, dass solche Dinge gehen. Und das wäre tatsächlich mein Wunsch, dass wir in 10 Jahren so selbstverständlich zur Kenntnis nehmen, dass die neue Serie von Gin Szabo, Susan Cheshkun oder wem auch immer, Dominik Jell, es gibt viele Talente, die wir haben, genauso in den Charts steht wie die Fanta 4, wenn sie eine neue LP machen, auch die LP-Charts anführen. Das wäre zumindest mein Wunsch an die Situation in 10 Jahren.
Das war Joachim Kaps, Geschäftsführer des Verlages Altravers hier aus Hamburg, zur aktuellen Entwicklung des Manga-Genres in Deutschland vor der bevorstehenden Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
NDR Kultur.